Vis-à-vis.
Die Krankheit, an der ihre Frau erkrankt ist, heißt chronisches Fatigue-Syndrom, myalgische Enzephalomyelitis. Und ich muss gestehen, ich muss es auch jetzt noch ablesen, weil ich mir diesen Namen nicht merken kann. Wann ist Ihnen oder Ihrer Frau denn bewusst geworden, an was für einer Krankheit sie leidet?
Im Vergleich, glaube ich, mit vielen anderen Betroffenen haben wir es relativ schnell diese Diagnose bekommen. Meine Frau hatte einen grippalen Infekt und hat sich dann eigentlich davon nicht wieder erholt. Also sie war dann geschwächt und wir dachten, naja, nach einer Grippe ist halt mal ein bisschen schwach, musste wieder ein bisschen warten und ich dann so langsam das steigern und da machst du was. Und das hat sie dann auch versucht und dann wurde es eigentlich immer schlimmer. Und nach 3 Monaten, das war damals im März 2018, nach 3 Monaten kam ich dann mal nach Hause vom Einkauf und dann fand ich sie vor dem Bett liegend und sie war gar nicht in der Lage, wieder ins Bett zurückzusteigen. Da habe ich damals die 112 dann gerufen. Da ging es dann so langsam los, diese Findung. Soll ich vielleicht gleich weiter davon berichten?
Ja, gerne, weil offensichtlich war ja nicht sofort ein Erkennen, sie liegt vor dem Bett oder auch wahrscheinlich hat der Rettungssanitäter nicht dieses Syndrom
also,
dann.
Nee, das war auch total schwierig, weil also sie war halt nicht in der Lage, ins Bett zu steigen, aber ansonsten hatte sie ja gar keine Werte. Also die haben sie ins Krankenhaus gebracht, da wurde sie kurz untersucht und dann wollten die uns eigentlich wieder nach Hause schicken. Und dann habe ich aber da insistiert, weil ich sagte, naja, es geht seit Monaten, dass sie nicht auf die Beine kommt und jetzt eben war sie so da vor dem Bett liegend, da muss es ja eine Ursache für geben. Und dann habe ich da wirklich insistiert, dann haben sie auch wirklich da behalten, eine Woche oder ein bisschen länger. Sie haben dann im Grunde genommen Ausschlussdiagnostik betrieben. Ne? Also sie haben dann viel untersucht, ist es das Herz, war dann eine Vermutung, ist es die Lunge. Sie haben ganz viele Untersuchungen dort schon gemacht und alles ausschließen. Es wurde dann so ein Entzündungswert festgestellt, aber es gab keinen Entzündungsherd. Sie haben uns dann nach 10 Tagen eigentlich entlassen und hatten damals, und das ist wirklich wohl anders als bei vielen anderen Betroffenen, die es Jahre so eine Odyssee haben, damals schon dieses chronische Fatigue-Syndrom als eine Möglichkeit genannt. Wobei ich glaube, sie haben eher vermutet, dass meine Frau eine Depression hat. Und sie haben uns dann entlassen, wir sollten dann noch zum Beispiel Rheuma abklären. Krebs war schon abgeklärt worden, solche Erkrankungen. Wir haben dann das Rheuma abgeklärt und wir hatten dann das Glück, also meine Frau, Sie müssen sich vorstellen, meine Frau war ja gar nicht mehr in der Lage, die Wohnung zu verlassen. Sie konnte auch gar nicht zu einem Neurologen, Psychiater gehen, um mal abzuklären, ob es eine Depression ist. Und dann haben wir im Bekanntenkreis einen Neurologen, der dann tatsächlich nach Hause gekommen ist und dann auch uns recht schnell bescheinigt hat, nein, auch eine Depression ist es nicht. Und nachdem wir das alles so abgeklärt hatten, war eigentlich relativ klar, so nach 4 Monaten, dass es wahrscheinlich auf dieses chronische Fatigue-Syndrom hinausläuft.
Hatten Sie eine Ahnung, was das ist oder was das bedeutet?
Nein, überhaupt nicht. Also ich hatte das auch vorher gar nicht gekannt. Und also es war auch von unserer Seite nur eine Vermutung. Und wir haben dann gleich, wir haben ja das Glück hier in Berlin, dass wir das Fatigue-Zentrum haben an der Charité. Und wir haben dann gleich da einen Termin gemacht, 1/2 Jahr später. Wir haben uns dann so entlang gehangelt und dann war meine Frau wieder in der Lage, so 1/4 Stunde länger am Tag auf zu sein, am Stück, bevor sie sich dann wieder hinlegen musste. Und kurz bevor wir dann diesen Termin hatten, um das abzuklären, hatte meine Frau sowas, was wir einen Crash nennen. Also einen völligen Einbruch der Energie. Sie war im Vortag, muss ich vorstellen, sie ist wirklich nur vor die Haustür gegangen. Mal ganz kurz. Wir haben so einen Mittelstreifen, da sich auf die Bank gesetzt und wieder hoch. Das sind 10 Minuten. Und am nächsten Morgen war sie nicht mehr in der Lage, das Bett zu verlassen. Das für die nächsten Jahre. Und das war kurz vor diesem Termin und dann bin ich ganz alleine in dieses Zentrum und dann habe ich das so geschildert und dann haben die uns recht schnell auch diese Diagnose bescheinigt, konnten aber meine Frau nicht offiziell aufnehmen, weil sie selber nicht erschienen ist. Das ist bis heute ein großes Problem, dass wir praktisch an vielen Stellen rausfallen, weil meine Frau nicht in der Lage ist, solche Facheinrichtungen zu besuchen.
Und die kommen dann auch nicht zu Ihnen?
Nein, also das ist ein ganz großes Problem, auch bei anderen. Jetzt hatte meine Frau, ist im Wechseljahr angekommen, dann braucht man eine Frauenärztin. Ich habe 7 Frauenärzte angerufen, bis ich jemanden gefunden habe, eine Frauenärztin, die bereit war, nach Hause zu kommen. Viele andere Ärzte kommen gar nicht, lehnen das sofort ab. Das ist ja auch ein Problem, wenn dann andere Erkrankungen sind, dann fehlen auch Untersuchungsmöglichkeiten. Oder wenn eine Behandlung ist Zahnarzt. Wir hatten jetzt das Glück, dass meine Zahnärztin sich auch bereit erklärt hat, nach Hause zu kommen. Aber natürlich kann sie da keine Behandlung machen.
Das war, Sie hatten gesagt, 2018, also vor gut 6 Jahren. Wie muss ich mir den Alltag, wenn es einen solchen gibt, mit jemandem vorstellen, die so erschöpft ist, dass sie das Bett kaum verlassen kann?
Nach diesem Crash war es so, dass meine Frau völlig bettlägerig war und nicht mehr in der Lage war, sich selbst zu versorgen. Also sie hat noch den Weg zur Toilette geschafft, aber das war es dann im Grunde genommen. ich musste ihr dann plötzlich, also wie ein kleines Kind, ich musste ihr jedes Mal das Essen vorbereiten und ihr hinstellen. Ich konnte sie mit nichts mehr belasten. Sie müssen sich das vorstellen, diese Erkrankung ist wie so ein kaputtes Handy. Ne? Sie telefonieren 2 Minuten und dann ist der Akku leer. Sie laden es den ganzen Tag auf und dann haben sie für 2 Minuten wieder Kapazität. Ich konnte mit ihr vieles gar nicht besprechen. Am Anfang habe ich das ja gar nicht so ernst genommen. Ich bin da manchmal rein und habe gesagt, so, wir müssen mal was mit dem Essen klären, was gibt es morgen und so. Und meine Frau hat nur abgewinkt. Das war eigentlich schon zu viel. Ne? Das war alles zu viel. Sie war nicht mehr in der Lage, am Alltag teilzunehmen. Ich stand dann da, musste alles organisieren alleine, was wir vorher zu zweit gemacht haben. Die Kinder, die zu dem Zeitpunkt 9 und 12 waren, konnte sie auch dann nicht mehr Einfluss groß nehmen. Über die letzten Jahre hat sich dann ihr Zustand so weit verbessert, dass sie heute wieder in der Lage ist, so eine Viertelstunde am Stück auf zu sein. Also auch sitzen ist anstrengend, aber sie sitzt dann bei den Mahlzeiten jetzt immer bei uns, macht sich auch das Essen selber. Also ich bereite das vor, stelle alles hin, dann kann sich aber das Brot selber schmieren. Nach dieser Viertelstunde brauchst du ungefähr eine halbe Stunde, um sich zu erholen. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie anstrengend das vorher auch war. Und kann dann auch mit den Kindern halt mal Zeit verbringen, ne, dass sie dann mal zu ihr kommen. Da nimmt sie jetzt wieder Anteil.
Wie ist das, die beiden Kinder haben Sie erwähnt. Wie war das für Sie? Wie war das quasi auch für dieses Familiensystem, sage ich jetzt mal?
Ja, das ist etwas, das ist ja so ein schleichender Prozess. Ne? Man merkt das ja erst gar nicht. Man denkt ja immer, das ist irgendwann ja mal vorbei. Also man denkt ja, irgendwann wird es ja mal besser. Also gerade am Anfang, jetzt habe ich es ja langsam verstanden, dass dem nicht so ist. Wir haben unsere Kinder immer schon zur Selbstständigkeit erzogen und sie mussten natürlich jetzt einfach mehr mit übernehmen und mitlaufen. Und ich weiß gar nicht, ob wir haben es vielleicht manchmal versucht, sie zu fragen, wie geht's euch? Aber die haben auch natürlich da häufig, gerade als sie jünger waren, gar nicht so Worte dafür oder haben das auch so hingenommen, wie es ist. Erst jetzt, wo sie größer, älter sind, da sprechen wir eher mal so über die Situation. Und letztens kam meine Tochter, die jetzt mittlerweile 18 ist, so auf mich zu und hat dann nochmal berichtet, wie schwer das für sie ist, dass sie mit niemandem sich darüber so austauschen kann, dass niemand das so versteht, wie es ihr geht, dass sie mit ihrer Mutter vieles nicht machen kann, was sonst so selbstverständlich wäre. Nicht? Also zum Beispiel, als jetzt der Abiball war, dass meine Frau nicht dran teilnehmen konnte oder dass sie nicht mit ihr gemeinsam das Abikleid, nicht? Das, meine Tochter hat da jetzt nicht viel Wert drauf gelegt, aber mit ihrer Mutter das gemeinsam zu machen, das wäre ja, glaube ich, wichtig gewesen. Und das ging leider alles nicht.
Ich stelle mir das für alle Beteiligten enorm belastend vor. Nicht zuletzt auch für Ihre Frau Caro oder Caroline. Wie ist denn die psychische Seite? Also sie hat damals quasi eine Depression ausgeschlossen bekommen, aber schlägt es nicht möglicherweise so aufs Gemüt, jetzt nach 6 Jahren, also dass dann solche dunklen Seiten einfach doch immer stärker werden? Oder ist sie einfach doch so stabil mit ihrer Hilfe, dass sie damit ganz gut leben kann? Und Sie hatten ja vorhin mal in so einem Nebensatz gesagt, da habe ich noch gedacht, das hört auf. Aber diese Perspektive scheint ja eigentlich auch weggerutscht zu sein.
Ja. Meine Frau war vorher ein sehr aktiver Typ. Ne? Sie hat Sport betrieben. Wir hatten einen kleinen Garten, wo sie immer rumgewurschtelt hat. Sie hat sich um die Kinder gekümmert. Und dann plötzlich dieser Einbruch. Jeder kennt das ja, dass man mal eine Grippe hat und danach so geschwächt ist. Und diesen Zustand, den hat sie permanent. Und sie ist nicht depressiv, aber sie ist sehr häufig einfach traurig, weil ihr einfach durch den Kopf geht, was könnte ich jetzt tun? Ich würde jetzt nähen und aufstehen und ich würde jetzt in den Garten gehen. Jetzt ist die Saison, wo es anfängt, nicht? Wo sie im Garten wüsste, jetzt müsste man das pflanzen, dies machen, zum Sport gehen. Sie würde an so vielen Dingen teilnehmen, unsere Fahrradtouren, die wir sonst früher gemacht haben. Und plötzlich geht das alles nicht. Und da ist natürlich immer wieder auf ihrer Seite so eine Traurigkeit. Es gab auch mal so Einbrüche, wo ich sagen würde, es ging schon in Richtung einer Depression. Jetzt haben wir das Glück, dass wir beide ausgebildete Psychologen sind. Wir beide auch uns schon immer mit so Techniken beschäftigt haben, wie man sich stärken kann oder wie man mit den Dingen des Lebens umgehen kann. Das hilft da, glaube ich, unheimlich. Aber es bleibt ständig eine Herausforderung und es ist auch, ich merke, dass es für uns manchmal auch sehr schwierig ist. Für meine Frau gibt es immer noch so, glaube ich, die Hoffnung, dass es mal irgendwann einfach wieder gut ist. Diese Hoffnung habe ich mittlerweile so verloren. Ich glaube, wir brauchen eine Behandlung, es braucht ein Medikament oder etwas, was da ansetzt. Und auch merke ich manchmal, wie schwer das ist für mich, sie zu trösten. So, ne? Also einerseits verstehe ich das ja. Ich sehe ja, was sie alles versäumt, wo sie nicht dran teilnehmen kann, wo sie mich unterstützen würde, wo sie auch für mich vieles ja tun würde, was ich jetzt für sie tue. mir abnehmen würde. Und aber diese Traurigkeit, die, es ist auch manchmal, dass ich dann denke, oh ja, es ist doch so, jetzt nimm das doch so an. Und dann merkt man, wie leicht das gesprochen ist. Ne? Das ist doch so, nimm das doch an. Und nein, jeden Tag eigentlich wieder auch diese Enttäuschung, es geht nicht. Ne? Ich komme an meine Grenze. Und es gibt mal einen Tag, da ist es besser. Und dann, gerade am Anfang, die ersten Jahre, da war immer so die Hoffnung bei ihr, oh, jetzt geht es jeden Tag ein bisschen aufwärts, ein bisschen mehr, jeden Tag. Und dann hat sie über eine Woche, über einen Monat gar nichts getan. Jeden Morgen diese Enttäuschung. Also es war nicht mehr, oder jeden Abend, es war nicht mehr als gestern möglich. Es bleibt auf diesem niedrigen Niveau. Ich kann am Leben eigentlich kaum noch teilnehmen. Und ich als ihr Mann bin die große Verbindung zur Welt nach draußen. Ne? Die Kinder noch so, aber selbst WhatsApp oder sowas ist schon alles zu viel. Ne? Die Zeit, die sie da investiert, die Kraft, die kann sie für andere Dinge im Alltag dann gar nicht nutzen. Ne? Da muss sie einfach auch gut gucken. Und das macht sie auch ganz gezielt, dass sie zum Beispiel lange Zeit sich ganz zurückgezogen hat aus solchen Kontakt über WhatsApp, weil sie gesagt hat, das ist ja schön und gut, aber es kostet mir einerseits Kraft, dann kann ich andere Dinge nicht machen. Aber wenn ich das höre von den anderen, dann versetzt mir das einen Stich. All das kann ich nicht machen. Und daran würde ich teilnehmen. Und dann immer diese, daran wieder erinnert zu werden. Ich glaube, da hat sich auch einfach geschützt. Ich habe es lange Zeit nicht verstanden und dachte, Mensch, nutz doch, was du kannst. Aber ich glaube, ja, das ist ein Schutz auch, ne, zu sagen, nee, da werde ich sonst nur dran erinnert.
Wie hat denn Ihre soziale Umgebung, also der Freundeskreis oder vielleicht auch die weitere Familie reagiert?
Auch da muss ich sagen, ich glaube, anders als ich von vielen anderen Betroffenen höre, haben wir da eigentlich Glück. Also wir haben keine Freundschaften, die jetzt da großes Unverständnis zeigen und da auch mit Abbruch reagiert haben. Große Anteilnahme eigentlich bei den meisten. Es gab gerade am Anfang so eine Phase, die ich ganz schwierig fand, wo viele Menschen einfach ungefragt Ratschläge gegeben haben. Also das war eine ganz schwierige Phase am Anfang. Jeder hat dann Ratschläge. Ja, ich habe auch schon mal da musste Vitamine nehmen oder ach, das könnte die Erkrankung oder jenes sein, das musst du mal untersuchen. Da gibt es den Fuchsbandwurm, da musst du mal drauf untersuchen. Sie war doch im Garten immer aktiv, vielleicht hat sich da angesteckt und oh, da gibt es 1000 Sachen. Da haben sie plötzlich 1000 Fährten, die man alle verfolgen könnte und alle gehen ins Nichts. Und ungefragt. Ne? Am besten waren wirklich Freunde, die einfach nur gesagt haben, Mensch, das ist ja auf gut Deutsch eine beschissene Situation, wie können wir dabei stehen? Und es bleibt bei vielen trotzdem auch so ein Unverständnis der Situation. Ich merke das immer daran, wenn ich dann so mit vielen bekannten Freunden so im Kontakt bin und ja immer mal auch berichte und dann erzähle ich zum Beispiel, ich fahre mit den Kindern in Urlaub und dann kommt so eine Frage, ja, komm Caro mit. Und dann denke ich immer so insgeheim, hallo, hast du mir nicht zugehört? Sie hat seit Jahren die Wohnung nicht verlassen, wie soll die plötzlich in Urlaub fahren können? Und da merke ich nicht, das ist für viele andere Menschen so unverständlich, diese Situation. Und ganz ehrlich, ich würde es auch nicht glauben, wenn ich es nicht erlebt hätte. Am Anfang habe ich auch immer gedacht, kann ich dir noch die Frage stellen und dieses nochmal eben, das kann doch nicht so schlimm sein, dir mal eben die Energie dafür zu nehmen. Und nur durch den Alltag habe ich immer begriffen, das ist so. Sie macht mir nichts vor, sie will, aber sie kann einfach nicht. Und da muss ich Rücksicht drauf nehmen. Und das ist anderen Menschen gar nicht verständlich zu machen oder ganz schwer verständlich zu machen. Es ist einfach so, ich glaube, wie bei mir, so penetrant muss man es immer wieder holen, ne, und darauf hinweisen, das geht nicht.
Seit einiger Zeit engagieren Sie sich ja auch in so Selbsterfahrungsgruppen oder in einer zumindest. Da gibt es ja Fatigatio, das ist so eine Selbsterfahrungsgruppe oder eine Organisation, die eben von Betroffenen für Betroffene gegründet wurde. Was bedeutet das für Sie? Also welche Hilfe ist das möglicherweise?
Ja, da habe ich viel Glück gehabt. Ich bin auf eine Initiative des KISS in Hamburg gestoßen, einer Selbsthilfeorganisation, die sowas anstößt, und bin dann zu einer Selbsthilfegruppe gekommen, die online sich trifft, einmal im Monat. Und das war eine unheimliche Bereicherung für mich, weil plötzlich da auch andere waren, die diese Situation kennen, denen man das nicht erklären muss und wo wir uns dann über die Dinge austauschen können, die uns bewegen, die so viele andere ja gar nicht verstehen. Einerseits natürlich Informationen einfach austauschen, was hast du probiert, dies und jenes, aber irgendwann stand eigentlich mehr im Vordergrund, wie gehen wir mit dieser Situation um, nicht? Also wie hat sich die Beziehung zum Partner verändert oder wie ist es mit Neid, nicht? Ich verspüre in letzter Zeit immer mal wieder Neid, es waren die Osterferien gewesen, im Status von WhatsApp zeigen ganz viele Freunde, Familien so, wo sie sind und ich denke dann nur, das hätte ich auch gern gemacht mit Caro und unserer Familie und das geht nicht. Neid, Hoffnung, wie gehen wir mit Hoffnung um? Nicht? Der eine in der Gruppe hat noch Hoffnung, wie darf man noch gar nicht aufgeben? ich habe jetzt die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es mal ein Medikament geben wird, aber die Erkrankung selber, die Hoffnung, dass die einfach verschwindet, die habe ich nicht mehr. Selbstfürsorge ist ein ganz großes Thema immer wieder. Ne? Wie achten wir auf uns? Wie gut gelingt uns das? Wenn wir zusammenbrechen, dann bricht das System zusammen. Das darf eigentlich gar nicht geschehen.
Mit wir meinen Sie jetzt sich und die Kinder quasi? Oder meinen Sie alle vier? Also?
Naja, also in erster Linie erstmal mich tatsächlich, weil ich das meiste ja als Erwachsener trage. Die Kinder haben auch viel und tragen auch viel mit. Naja, meine Frau ist abhängig. Also ich muss meine Kraft auch immer wieder erhalten. Ne? So, und das war auch zwischen uns immer so. Also es hat eigentlich gut geklappt. Ne? Wenn meine Frau Unterstützung braucht, dann konnte ich da sein. Aber sie merkt ja noch manchmal, jetzt bin ich am Rand und hat sich sehr zurückgenommen und hat vieles ertragen. Ne? Und mich gar nicht mit kleinen Scheiß, hätte ich jetzt gesagt, belastet. So, und hat gemerkt, jetzt muss ich ihn mal, Stefan, mal so in Ruhe lassen. Ne? Und dann hat das gut geklappt. Natürlich reiben wir uns da auch manchmal. Dann fordert sie und ich merke, ich kann nicht. Und so, und bin dann die Enttäuschung, die wir dann haben. Und dann sich wieder zusammenfinden. Das können wir Gott sei Dank nicht immer austauschen. Das Kuscheln hat eine unheimliche Wichtigkeit bei uns erlangt. Nicht so einfach miteinander zu sein. Sie kann ja häufig auch sich gar nicht mit mir dann austauschen. Nach einer Viertelstunde Gespräch ist dann Schicht. Nicht? Aber dann vielleicht einfach trotzdem noch zusammenliegen und sich spüren. Also das ist ganz wichtig. Und diese Gruppe ist einfach so ein Ort, wo man diese Dinge teilen kann und darüber reden kann, ohne dass es da jemand sagt, hä, verstehe ich nicht oder verurteilt oder so. Ne, wo man die unterschiedlichsten Gedanken mal dazu sagen kann, wie schwer es mir manchmal fällt, ne, sie zu trösten, wo ich denke, Mensch, ist doch so. Und dann wieder eingeholt zu werden und sagen, ja, und trotzdem ist es eben für sie jedes Mal auch wieder ein Verlust. Ne?
Am Samstag ist ja auf dem Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof die jährliche Liegend-Demo, zu der Sie auch gehen werden. Was ist denn Ihre Erwartung oder Ihre Hoffnung mit Blick auf diese Demonstration oder auf dieses Treffen?
Als wir 2018, also 2019 war es ja dann ganz klar im Januar, dass wir diese Erkrankung haben, habe ich mich natürlich da so mehr mit beschäftigt und geguckt. Und damals gab es kaum etwas in dieser Richtung. Es gab kaum Informationen, gab wenig Forschung, wenig Initiativen. Und dann hat tatsächlich Corona uns in die Hände gespielt. Es hat durch das Long-Covid-Syndrom dann wirklich eine Aufmerksamkeit geschaffen, die wir vorher so nicht hatten. Es gab dann plötzlich sehr viel mehr Initiativen. Es gibt schon seit Jahren dieses Missing Voices, wo es einfach darum geht, Menschen wie meine Frau sind ja von der Bildfläche. Die erscheinen ja nirgends, weil sie können ja nicht mehr eintreten für ihre eigenen Belange. Und es geht darum, ja, sie wieder sichtbar zu machen. Und gerade bei dieser Liegendemo, das finde ich eigentlich ganz gut, da legen wir uns hin, symbolisch für diejenigen, die nicht dort sind. Und zeigen, hier sind Menschen, die nicht mehr am Alltag teilnehmen können und denen auch viel vorenthalten wird. Also es gibt noch keine Behandlung, es gibt aber auch kaum Pflegeangebote oder angemessene Hilfeleistung, ne? Das, was wir brauchen. Was ich vorhin schon mal sagte, dass wir Ärzte bräuchten, die nach Hause kommen. Dass wir eine bestimmte Form von Pflege brauchen. Meine Frau kann sich jetzt wieder selber waschen, aber für mich war eins der größten Themen, ich brauchte jemanden, der kocht. Das ist nicht so mein Ding. Das war eher das so meiner Frau. Und plötzlich jeden Tag für das Kochen zuständig zu sein und dann da einen Koch zu finden, das mussten wir dann selber bezahlen, war selber aus unserer Tasche, ne? Da kriege ich nichts. Aber jemanden zu finden, der das Problem mir abnimmt und dadurch unheimlich mehr Kraft für andere Aufgaben, die ich noch hatte, gegeben hat. Und auf all sowas, das ist eigentlich der Grundgedanke, da aufmerksam zu machen. Stellvertretend für diejenigen, die zu Hause liegen, nicht da sein können. Wir haben ja auch viele, die nicht so schwerst betroffen sind wie meine Frau, die vielleicht sogar noch halbtags arbeiten können, die können auch da anwesend sein. Aber viele Betroffene können ja selber nicht anwesend sein.
Gab es denn auch Probleme rund um die Arbeitsfähigkeit Ihrer Frau beziehungsweise um die Notwendigkeit zu beweisen, dass sie nicht arbeiten kann? Also weiß nicht, wovon sie leben. Also ob sie Geld kriegt, ob sie verrentet ist, ob sie berufsunfähig ist und ob das Ganze sozusagen relativ einfach war oder ob es da möglicherweise auch noch einen enormen Streit drum gab im Sinne von, naja, nur weil da jemand nicht arbeiten will, soll die doch nicht auf Kosten der Steuerzahler ihr Leben führen. Ich mache es ein bisschen vielleicht schwarz-weiß, aber ich glaube oder ich habe auch in der Vorrecherche mitgekriegt, dass da viele solche Kämpfe gegenüber Rentenversicherungsträgern, gegenüber Arbeitgebern gefochten werden müssen, die eigentlich enorm kontraproduktiv sind, weil sie die wenige Energie, Sie haben vorhin dieses Absolut. Bild des Akkus benutzt, raussaugen.
Ja, auch da haben wir, glaube ich, im Gegensatz zu vielen anderen, das höre ich ja in unserer Selbsthilfegruppe, unheimliches Glück gehabt. Also unsere Hausärztin, war er auch relativ schnell auf unserer Seite, dass es vermutlich eben diese Diagnose ist. Dann war es ja nach 9 Monaten klar. Dann wurde ja der medizinische Dienst der Krankenkassen eingeschaltet und da hatten wir auch wieder das Glück, dass da jemand kam, der schon von diesem Syndrom gehört hatte, der da Ahnung hatte und der dann auch gleich gesehen hat, ja, das liegt auch hier vor und das unterstützt hat. Wir haben dann einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente gestellt. Ich habe da einen ganzen Tag mit zugebracht, das auszufüllen. Das war wirklich 8 Stunden harte Arbeit. Und das hat 1 Jahr gedauert, den zu bearbeiten. Aber er ist dann durchgekommen. Meine Frau ist jetzt seit Jahren berentet, kriegt eine kleine Rente, nicht, dass sie ja natürlich damals ja noch gar nicht so viel selber beigetragen hat. Und an der Stelle sind wir tatsächlich entlastet. Das ist jetzt auch wieder bewilligt worden. Also da sind wir, haben wir Glück. Aber ich weiß von vielen, die da jahrelang gekämpft haben um die Anerkennung der Diagnose und dann auch der Anerkennung der Erwerbsminderungsrente. Man muss ja auch nochmal sagen, meine Frau hat ja das Glück, dass sie mich hat, weil ich kann ihr das abnehmen. Stellen Sie mal vor, Sie sind alleinlebend und sollen dann plötzlich sowas machen. Und wer steht Ihnen da denn plötzlich bei? Gibt es da eine Einrichtung, die sagt, hey, ich fülle für dich diesen Antrag aus, ich mache das, ich kämpfe für deine Rechte. Häufig, ich kenne das in unserer Gruppe, sind viele Eltern auch, weil die Kinder betroffen sind, auch schon sehr jung, wo man sagen müsste, die könnten sich ja eigentlich um sich selber kümmern, die müssen wieder zurück nach Hause, zu ihren Eltern, ne, weil sie nicht in der Lage sind.
Und die Alternative, beziehungsweise die Konsequenz dessen, wenn es diese Person, egal ob Ehemann, Kinder oder Eltern nicht mehr gibt, wäre dann eigentlich wahrscheinlich, so jemand kommt in irgendeine Einrichtung, in irgendein Heim, auch wenn das vielleicht der vollkommen falsche Platz ist.
Ja, und das wäre so ein Abschieben einerseits und viele Heime oder Einrichtungen sind auch nicht auf die besonderen Bedürfnisse eingerichtet. Als wir im Krankenhaus damals waren, diese 10 Tage, das war eine Tortur für meine Frau. Dieser Rhythmus im Krankenhaus, dieses sehr früh morgens aus dem Schlaf gerissen zu werden, keine Rücksicht auf sie zu nehmen. Sie war ja damals in dieser schlimmen, starken Phase eine Begleiterscheinung neben dieser Erschöpfung, die nicht keine Kraft haben, ist zum Beispiel bei ihr eine unheimliche Licht- und Lärmempfindlichkeit, Geräusche. Alles ist sehr belastend. Und dann kommen die Leute da laut rein und reden auf sie ein und wollen Sachen. Sie winkt ab und da wird keine Rücksicht drauf genommen. Also das ist ein ganz großes Problem, das viele gar nicht wissen, um die besonderen Bedürfnisse, gerade von Schwerstbetroffenen. Was bräuchten die eigentlich bei der Pflege? Das höre ich auch bei vielen, wo dann Ärzte nach Hause kommen, die untersuchen wollen und dann da reingehen und mit denen sprechen, obwohl die Angehörigen sagen, das geht gerade nicht, das ist zu viel. Wo denen dann unterstellt wird, sie wollen die fernhalten, sie gar nicht in Kontakt bringen. Nein, das ist eigentlich immer ein Schutz derjenigen vor dieser Überforderung.
Herr Gaber, ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch.
Ja, gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.